Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Kulturszene ringt um eine Positionierung im Nahostkonflikt. Es scheint merkwürdig schwierig, gemeinsam Terror zu verurteilen und verlorene Menschenleben zu betrauern. Vielleicht auch, weil das, was wir über den Konflikt wissen, doch oft besteht aus Stereotypen und Vermutungen. Was Palästina der Welt geben kann, heißt eine Ausstellung in Paris, und die dreht schon mal den Blickwinkel deutlich. Konzipiert hat sie der ehemalige französische Kulturminister Jacques Lang, den wir gleich hören, zum Nahostkonflikt. Außerdem ein Bericht über die Diskussion dazu in der Szene der Filmfestivals. Dazu Nackte im Landesmuseum Münster, Antigone in Hamburg und eine Tagung über Gewalt. Was Palästina der Welt geben kann, so heißt eine aktuelle Ausstellung im Pariser Institut du Monde Arabe mit zeitgenössischer Kunst eben aus der Region. Geleitet wird das Haus von Jacques Lang, dem ehemaligen Kulturminister Frankreichs, der längst den Ehrentitel Jacques d'Arabie, Jacques von Arabien, trägt, denn er hat die Verbindung in die arabische Welt intensiviert. Gerade aber wird auch demonstriert in Paris für Solidarität mit den Palästinensern und morgen gegen Antisemitismus. Eberhard Spreng hat Jacques Lang getroffen und mit ihm gesprochen über Kulturarbeit in schwierigen Zeiten.
Seit dem 7. Oktober scheint im Verhältnis Europas zum Nahen Osten nichts mehr wie vorher. Und das beeinflusst auch die Arbeit eines legendären französischen Kulturhauses, das in einer Zeit gegründet wurde, als das Verständnis für andere Kulturen besonders groß geschrieben wurde. Aber was bedeutet der jetzige blutige Zeitenwechsel für seinen Präsidenten Jacques Lang? Ich fühlte mich wie in einem Albtraum am 7. Oktober. War das überhaupt zu glauben? Ich hatte Zweifel in Bezug auf meinen Geisteszustand. Die Hamas auf israelischem Gebiet, dann diese blinden, ja grausamen und hemmungslosen Massaker. Das Wort Pogrom trifft es, eine hasserfüllte Gewalt. Schon seit dem Mai zeigte das Institut du Monde Arabe die Ausstellung Ce que la Palestine apporte au monde, was Palästina der Welt geben kann. Zu dieser Kunstausstellung fand vor dem 7. Oktober ein umfassendes Rahmenprogramm statt, zu dem zahlreiche Expertenpanels gehörten. In den Wochen nach dem Massaker haben wir entschieden, vorläufig alle Kolloquien auszusetzen. Wir waren zu sehr von Schrecken ergriffen und wollten jeden Anlass für irrationale Konfrontationen vermeiden. Jetzt sind wir in einer neuen Phase und haben entschieden, diese Podiumsdebatten wieder aufzunehmen. Zum Beispiel eine mit dem Titel Die Rückkehr der palästinensischen Frage. Die große Palästina-Ausstellung zeigt den Bestand für ein geplantes palästinensisches Museum der Moderne. Kunst also im Pariser Exil. Sein wohl eindrücklichstes Bild zeigt eine Vision. In einer Wolkenlandschaft schwebt ein fiktives Bauwerk voller transparenter Ebenen, das durch eine Treppe erschlossen wird. Das Atelier der Wolken, eine Art Wolkenkuckucksheim, ist Fluchtort für palästinensische Zukunftsträume. Es gab schon seit vielen Jahren und nicht nur in Frankreich die Tendenz, die Palästinenser zu vergessen. So als wären sie endgültig von der Karte der Geschichte ausradiert. Warum ich diese Ausstellung über Palästina hier im Haus realisieren wollte, war genau das. Zu zeigen, dass dieses Volk nicht verschwunden ist, eine lange Geschichte hat, Kultur und Kreativität. Diese Ausstellung ist also nicht politisch, sondern kulturell. Es hat etwas Unwirkliches, in der gegenwärtigen Situation friedlich durch die Räume der Ausstellung zu streifen, so als könne das Tagesgeschehen der Kunst letztlich nichts anhaben. Frankreich beweist trotz des Sturmes in der Medienlandschaft ein großes Beharrungsvermögen für zuvor entwickelte Sichtweisen auf den Nahostkonflikt. Auch die immer wieder von der rechten Presse diagnostizierte Polarisierung der französischen Gesellschaft bleibt zunächst eine Behauptung. Was mich einerseits freut, ist die Tatsache, dass ein großer Teil dieses Landes gegen jede Form von Rassismus eingestellt ist. Egal, was Medien oder Politik erzählen. Andererseits haben wir zahlreiche antisemitische Straftaten zu gewärtigen. Aber woher der französische Antisemitismus kommt und wie tief er tatsächlich geht, dazu fehlen verlässliche Studien. Wenn wir aber eine solche Welle von Gewalt erleben, der Hamas einerseits, der israelischen Armee andererseits, dann schleicht sich das ins Unterbewusstsein als Verunsicherung, Angst, Revolte und Ablehnung der anderen. Aber ändert das etwas an der politischen Landkarte Frankreichs? Ich glaube nicht, Aber sicher bin ich mir auch nicht. Die Frage, ob der rechtsnationale Rassemblement National trotz seiner eindeutig antisemitischen Vorgeschichte in der großen Demonstration gegen Antisemitismus am Sonntag mitmarschieren darf, beschäftigt die Medien seit Tagen. Das ist nur ein Aspekt einer konfus geführten Debatte um die Fragen falscher und richtiger Solidarität. Vielleicht kann die Gewalt, mit der Netanyahu und seine rechtsextreme Bande in Gaza vorgehen, ihre Ausschreitungen dort tatsächlich judenfeindliche Reaktionen auslösen. Aber es gibt ja immer schon diese Konfusion von Judaismus und Zionismus. Und die gegenwärtige Lage ist vor allem von Verwirrung gekennzeichnet, hier und anderswo auf der Welt. Von seinem Büro im 8. Stockwerk hat der 84-jährige Jacques Lang einen schönen Blick über die Seine und auf die Reparaturarbeiten von Notre-Dame. Aber der Himmel darüber ist verdüstert von dunklen Wolken.
Der Nahostkonflikt und die Kultur in Frankreich. Eberhard Spreng hat mit Jacques Lang gesprochen, dem Präsidenten des Institut du Monde Arabe. Auch in Deutschland führt die Eskalation zu Verwerfungen und Spaltungen. Gestern haben wir berichtet, dass 250 Filmschaffende sich in einem offenen Brief gegen Antisemitismus positioniert haben. Aber so klar äußern sich nicht alle. Christian Berndt hat die Leitung von Filmfestivals gefragt, wie sich der Konflikt auf ihre Arbeit auswirkt. Und da zeigt sich, die Emotionen schlagen hoch. Zum Beispiel, wenn die Oberhausener Kurzfilmtage über soziale Medien so aufrufen.
Zeigt der Welt, dass die Neuköllner Hamas-Freunde und Judenhasser in der Minderheit sind. Kommt alle, bitte.
Ein Auszug aus einem Facebook-Post der Kurzfilmtage Oberhausen. Darin rief Festivalleiter Lars-Henrik Gass am 20. Oktober zur Teilnahme an der Solidaritätskundgebung mit Israel am Brandenburger Tor auf.
Der Post war motiviert durch Trauer, durch Entsetzen, auch durch Wut über diese Vorkommnisse. Nicht nur über die Vorkommnisse im Nahen Osten, sondern auch über die Vorkommnisse in Berlin. Dass also direkt nach diesen Geschehnissen Freudenfeiern zum Teil auf den Straßen stattfanden in diesem Land. Und dazu haben wir uns verhalten. Das Ergebnis war, dass wir von einem Cancel-Boykott-Aufruf betroffen sind, den schon mehrere hundert, wenn nicht gar fast 2000 Leute unterschrieben haben. Auch viele Leute, die über die Jahre hier gezeigt wurden.
Gass hat danach sein Bedauern über die Wirkung des Posts ausgedrückt. Im internationalen Boykottaufruf wird ihm eine generelle Stigmatisierung von Palästinensern vorgeworfen. Das hat Gass in einer Erklärung von sich gewiesen.
Dass sich dieser Post konkret bezog auf Empathie, aber auch auf eine Verurteilung der Massaker und deren Billigung.
Den Boykottaufruf findet er besorgniserregend, weil gerade damit Debattenräume geschlossen würden. Zumal im Boykottaufruf die Schuld am Krieg alleine Israel zugeschrieben wird. Den Boykott bedenklich findet auch Lea Wohl von Haselberg vom Jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg. Aber auch den Oberhausener Aufruf sieht sie kritisch.
Ich glaube, eine flapsige Sprache von Hamas-Freunden und Judenhassern, das finde ich schon eine pauschale Verurteilung von sehr heterogenen und unterschiedlichen Demonstrationen.
Und der Antisemitismus, so Haselberg, hat eine weit größere Dimension.
Der Antisemitismus, den wir irgendwie gerade beobachten können und auch die anti-israelischen Reflexe kommen ja durchaus auch aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Die Situation in Deutschland, meint Haselberg, ist furchterregend geworden.
Ich kann schon sagen, dass auch Freunde und Kollegen Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt sind. Und das ist schon ein Ausmaß, ja, einer anti-israelischen, aber auch einer antisemitischen Stimmung, gerade in Deutschland, die erschreckend ist.
Dass ein Filmfestival auch in diesen polarisierten Zeiten noch Raum für Diskurs sein kann, diese Hoffnung hat Haselberg trotzdem. Auch die Leiterin des Arabischen Filmfestivals Berlin, Pascal Fachi, glaubt, dass Filmfestivals in diesen polarisierten Zeiten Dialogräume offen halten können. Auf ihrem Festival gab es Filmreihen mit israelischen Teilnehmern, zum Beispiel über jüdisch-arabische Identitäten im arabischen Kino. Gerade jetzt könnte sich Fachi gemeinsame Veranstaltungen des Arabischen Filmfestivals, zum Beispiel mit dem Jüdischen Filmfestival, vorstellen.
Wenn wir als Festival und wir als intellektuelle Leute nicht in der Lage sind, zusammenzusprechen, wer ist in der Lage, zusammenzusprechen? Wie kann man hoffen, dass es eine Lösung für dieses Konflikt irgendwann mal geben könnte, wenn wir als friedliche intellektuelle Leute nicht zusammensitzen und sprechen können?
In den gegenwärtigen Debatten aber, sagt Fachi, würden öffentliche Solidaritätsbekundungen mit Palästinensern schnell allgemein als Sympathie für die Hamas verurteilt werden. Und Araber treffe generell oft die Unterstellung, antisemitisch zu sein.
Ich saß vor kurzem in diesem Café in Prenzlauer Berg mit einem Freund und wir haben uns auf Arabisch unterhalten. Und zwei Typen, die neben uns saßen, haben sofort ziemlich laut über Araber und Antisemitismus zu sprechen an uns adressiert. Sie sind einfach selbstverständlich davon ausgegangen, dass wir Antisemiten sind. Und das macht mir Angst.
Das Thema Israel hatte auch fast zur Absage des The Human World Festivals in Wien geführt. Die Geschäftsführerin Lisa Wegenstein hatte nach dem 7. Oktober eine Israel-Flagge gepostet. Daraufhin gab es einen Shitstorm von linken Aktivisten.
Wir haben Praktikantinnen aus drei verschiedenen Ländern, Erasmus-Praktikantinnen, die haben Anrufe bekommen von ihren Freunden von zu Hause, dass sie bei einem Festival arbeiten, wo die Israel-Flagge auf Instagram gepostet ist, dass das nicht geht.
Und nicht nur diese Reaktionen haben Wegenstein schockiert.
Von LGBTIQ-Seite, von Kooperationspartnerinnen. Diese Flagge war den Menschen, die mit uns arbeiten und unserem Publikum, so ein extremer Dorn im Auge und das hätte ich nie gedacht.
Von Wien bis Oberhausen, der Nahostkonflikt polarisiert die Filmfestivals und ihre Teams. Unter dem Druck der Öffentlichkeit müssen auch sie um eine Haltung ringen.
Die Filmfestivals inmitten der Debatten um den Nahostkonflikt. Die Ächtung der Gewalt, die Einigung auf verbindliche Normen, das ist ein Teil des Projekts der Moderne. Und die Folge ist, dass uns heute Gewalt fremder geworden ist. So hat der Soziologe Norbert Elias den Bedeutungswandel von Gewalt seit dem Mittelalter beschrieben. Aktuell, muss man sagen, ist Gewalt wieder präsenter geworden, mindestens in Bildern aus der Ukraine und Israel. Wie Gewalt wahrgenommen wird, das war das Thema einer Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Paris. Susanne Krause war für uns dort.
Gewalt hat viele Gesichter, sie kann körperlich oder seelisch ausgeübt werden und, je nach Kontext, unterschiedlichste Emotionen auslösen. Als gewalttätig kann sogar eine mangelhafte Versorgung mit Lebensmitteln empfunden werden. Nina Regis, Germanistikdozentin an der Pariser Sorbonne, schilderte in ihrem Vortrag die Wahrnehmung der deutschen Hungersnot während des Ersten Weltkriegs. Das Essen knapp, das Brot mit Kartoffelmehl und dann sogar mit Sägespänen gestreckt wurde, das sogenannte KK-Brot, empfand die Bevölkerung als entsetzliche Gewalt, zitierte Regis aus Zeitdokumenten wie Tagebüchern und Presseartikeln. In Frankreich hingegen wurde dieses Gewaltphänomen ganz anders wahrgenommen.
Es wird immer wieder ein Witz daraus gemacht, quasi, dass die Deutschen KK-Brot essen. In Frankreich hört man das wie Kaka, also wirklich hier, die Deutschen essen nur unheimlich schlechte, degradierte Nahrungsmittel. Und das kommt immer wieder vor. Also natürlich in der Qualität nochmal, aber auch in der Quantität. Also es wird auch immer wieder sich lustig gemacht über Schwäche des Feindes einfach. Die Körper, die dünn werden und einfach nicht mehr kämpfen können zum Teil. Die Körper, die keine Waffen mehr produzieren können zum Beispiel.
Ein Schwerpunkt der Tagung war Gewalt gegen Frauen. Zwar ertönte im Mai 68 beidseits des Rheins der Slogan »Das Private ist politisch«, doch erst 1975 wurde Partnerschaftsgewalt öffentlich wahrgenommen, so Julia Spohr, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel. Sie forscht zum Wahrnehmungswandel von Partnerschaftsgewalt gegen Frauen.
Entscheidend waren hier tatsächlich Feministinnen, die das Thema quasi entdeckt hatten. Mit entdeckt meine ich damit auch nicht, dass sie die Ersten waren, die davon gehört hatten oder dies erlebt haben, sondern dass sie das auch entscheidend in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und zwar auch, indem sie dann begonnen haben, Hilfsinstitutionen zu gründen, wie vor allen Dingen zunächst dann auch in Westdeutschland und in Frankreich Frauenhäuser oder sogenannte Frauenhäuser.
In beiden Ländern setzten Feministinnen auf eine Emotionalisierung der Gewalt. Geschlagene Frauen deckten ihr Leid auf. Die Medien berichteten ausführlich über solche Fälle wie auch über feministische Initiativen. Das schuf Bewusstsein dafür, dass Partnerschaftsgewalt bisher ein Tabu gewesen und zudem illegal sei. Während die deutsche Frauenbewegung vor allem den Aufbau eines Hilfsnetzwerks vorantrieb, war die Strategie im Nachbarland eine andere.
Ja, in Frankreich war das so, dass es sehr aufsehenerregende Prozesse gab, die auch von den französischen Feministinnen stark gepusht wurden,
sagt Catherine Davis, wissenschaftliche Oberassistentin an der Universität Zürich. Ihr Thema? Medienstrategien der Bewegung gegen sexuelle Gewalt an Frauen. Als Paradebeispiel in Frankreich gilt der aufsehenerregende Prozess von 1978 gegen drei Männer, die zwei belgische Touristinnen vergewaltigt hatten. Anwältin Gisèle Halimi errang hohe Strafen für die Täter. Das Credo der Feministinnen zu diesem Prozess.
Also der steht sozusagen pars pro toto allgemein für das Problem der Vergewaltigung und wie die Justiz, also die Männerjustiz, wie sie das genannt haben, damit umgehen. Und das gab es in Westdeutschland nicht.
Mit solch konkreten Fällen wurde bei der binationalen Historikertagung erhellt, wie Gewaltphänomene in die öffentliche Wahrnehmung geraten, welche Rolle die Medien oder andere Akteure dabei spielen. Man wolle den Blick schärfen für potenziell noch unentdeckte Phänomene, sagt Axel Dröber, Tagungsleiter für das Deutsche Historische Institut in Paris. Er nennt ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit.
Das betrifft Gewalt, die zum Beispiel im Rahmen der katholischen Kirche passiert ist und die erst Jahrzehnte später ans Tageslicht gekommen ist, in umfangreichen Kommissionen aufgearbeitet werden musste. Sexueller Missbrauch von Kindern, also den Schutzlosesten in der Gesellschaft. Und dass so lange unbeachtet, unbemerkt geblieben ist, ist doch ein sehr komplexes Phänomen,
das noch zu ergründen sei.
Gewalt auf einer deutsch-französischen Konferenz in Paris. Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Fragten die New Yorker Guerilla Girls 1989 und sprachen damit an, dass weniger als 5% der Künstlerinnen in den Museen Frauen sind und zugleich 85% der Nackten. Ist also auch die Nacktheit ein Mittel der Gewalt? In Münster gibt's nun Männer und Frauen nackig. Nudes heißt die Ausstellung im Landesmuseum in Münster. Christiane Fielhaber hat sie gesehen. Christiane, wahrscheinlich aber sind doch die Frauen immer noch in der Mehrheit auf der Leinwand.
Allerdings, gleich zu Beginn fängt es so historisch an. Dann haben wir einen Bogenschützen. Das ist noch vor Breker, also spätes 19. Aber ganz ideal. Und diese Nacktheit fällt da eigentlich gar nicht auf. Der Körper ist so schön und diese Anspannung. Dann gibt es aber, wenn Sie weiter nach hinten gehen, obwohl die Ausstellung nicht chronologisch gehängt ist, aber doch thematisch. Und wenn es dann um andere Sichten auf den Körper geht und auf den menschlichen Körper, den Nackten, dann räkelt sich da ein schöner, nackter, junger Mann, aber in der ganzen Pracht. Und da muss ich sagen, dahin zu gucken, ist doch was anderes als wie, nicht nur am Anfang, wenn das so mythologisch verbrämt wird oder der berühmte Kuss von Rodin, das sind Amor und Psyche. Und das war damals ein Skandal, lebensgroß in Marmor gehauen. Und sie ist die Aktive, sie packt ihn und umarmt ihn und küsst ihn, aber man weiß, das war ein Ehebruch, die waren nämlich verheiratet und anschließend bringt der Mann beide um oder lässt beide umbringen. Sowas war noch ein Skandal.
Der nackte Körper, der gehört wahrscheinlich zu den ältesten Motiven überhaupt, wenn es ans Zeichnen oder Malen geht. Hat sich dann sicherlich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, die Motivation dafür. Sieht man das? Also sieht man die unterschiedlichen Zugänge zum nackten Körper?
Jörg, du kannst ja den Körper, den Akt nicht neu erfinden. Mhm. Der Körper ist einfach da. Aber es gibt so ein schönes Beispiel. Nebeneinander hängen zwei Picassos. Einer von 1909 und einer von 1932. 1909, so schöne Brackfarben, so braun. Und dann einfach ein Vorwand, um kristallin einen Körper zu zerlegen. Den Akt sehen sie eigentlich gar nicht richtig. Aber weil sie wissen, es ist ein Akt. Und daneben, also 30 Jahre später, die Marie-Thérèse Walter, wo jetzt gerade für 120 Millionen am Wochenende
versteigert
worden ist. Genau diese dralle Type. Und die sitzt da und das ist auch Picasso. Und daneben drei Reliefs von Matisse, auch 1909, ein Frauenakt von hinten. Und sie sehen dreimal hintereinander wie Matisse selber. Einmal fast realistisch, dann sehen sie die Pobacken und so. Und dann wird das immer flächiger, dass ein einzelner Künstler am Akt auch ausübt, wie weit kann ich gehen, wie kann ich das ausloten formal.
Also wir sehen, es gibt ein ästhetisches Interesse, ein formales Interesse am menschlichen Körper. Am Weiblichen muss man da vielleicht nochmal betonen, hauptsächlich zunächst mal in der Kunstgeschichte. Und es gibt auch ein erotisches Interesse offensichtlich daran. Aber Geht die Ausstellung bis in die Gegenwart, wo dann auch in Frage gestellt wird, was es da für Blicke gegeben hat?
Ja, von Sarah Lucas gibt es zum Beispiel, Sie kennen doch diesen Ausdruck, wenn Männer sagen, das ist ein Chicken, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum. Und dann sehen Sie einen weiblichen Akt, der nur ein Höschen anhat, beziehungsweise wo das Höschen ist, liegt ein Hühnchen. Und der Eingriff, wenn wir so einen Huhn ausnehmen, das ist ja so eine ovale Öffnung, die an die Vulva erinnert. Und dann heißt diese Arbeit Chicken-Schlüpfer. Und die finde ich ganz schön heftig. Auf der anderen Seite daneben sind drei Aufnahmen, Fotografien von der holländischen oder niederländischen oder Südafrikaner-Fotografin Rineke Dijkstra. Und sie haben drei nackte Frauen, lebensgroß. Die halten ein Kind in der Hand. Das eine ist ein Tag, das andere ist eine Woche und das andere ist eine Stunde. Und die sehen aus wie gerade aus dem Kreissaal. Da läuft noch das Blut runter. Und ich meine, das ist ja auch eine Form der Aktdarstellung, die uns nicht so geläufig sind, wo wir sagen, das möchte ich eigentlich nicht sehen.
Das ist eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Tate Gallery in London auf dem Niveau, was man erwartet?
Absolut, ich meine die Namen. Und es sind natürlich auch ein paar Zutaten, zum Beispiel Brücke-Künstler hat die Tate nicht so. Dann haben wir die Badenden. Das ist so ein Thema, da geht es eigentlich auch nur um den Stil und um zu zeigen, wir sind draußen in der Natur und nicht um den weiblichen nackten Körper in seiner Schönheit oder in seiner Präzision. Aber die Leihgaben, und dann ist da eine Arbeit von Walter Sickert und Sie kennen doch das Gerücht, dass der eigentlich Jack the Ripper sein sollte. Und dann sehen Sie auch entsprechend so einen Akt im Dunkeln in einem Bett. Da denken Sie auch, vielleicht war das wirklich Jack the Ripper.
Nudes im Landesmuseum Münster. Vielen Dank, Christiane Vielhaber. Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg hat gerade einen antiken Marathon beendet mit Antigone von Sophokles, ein richtiges Großprojekt von Dionysos über Laios und Ödipus, Lokaste und eben Antigone, der fundamentalen, ja fundamentalistischen Widerständlerin, die lieber stirbt, als sich der Staatsräson und dem Befehl zu unterwerfen. Meist ergreifen die Inszenierungen und gern mit Verweis aufs aktuelle Geschehen Partei für den Widerstand, für Antigone also. In Hamburg ist jetzt in der Überschreibung des antiken Stoffs durch den Dramatiker Roland Schimmelpfennig ein anderer Weg gewählt worden. Michael Lages.
Vom Gründungsmythos der mächtigen Stadt Theben hatte vor 8 Wochen im Prolog schon der weissagende Seher Teiresias berichtet. Jetzt, nachdem alle Flüche der Götter sich erfüllt haben an der Herrscherfamilie der Stadt, schaut er auf die Ruinen der Geschichte.
Auf den Dächern stehen die Reste von großen, riesigen, alten Buchstaben. Die leuchteten früher in der Nacht. Samsung und Kia und Coca-Cola.
Und wieder lässt Michael Wittenborn auch das Mädchen Europa, das Zeus einst in Gestalt eines Stieres entführte und vergewaltigte, zurückblicken auf den Strand, wo sie mal zu Hause war. Was sie wohl jetzt noch sieht, außer Trümmern. Autor Roland Schimmelpfennig und Regisseurin Karin Bayer wollten ja die alte Fabel als Europas Geschichte von heute erzählen und auch im Finale daran erinnern, dass die Beschäftigung mit der Antike den Blick auf Gegenwart immer in sich trägt. Das ist gut so, aber muss Antigone, frisch festgenommen, weil sie den toten Bruder begraben wollte, der als Feind zurückkam nach Theben, wirklich heißhungrig Spaghetti in sich hineinschlingen? Alles um der lieben Gegenwärtigkeit willen? Auch der Botenbericht, mit dem König Kreon informiert wird über den Widerstand, der sich ihm da entgegenstellt, wird eher zur Clowns- und Lachnummer, als könne sich die Inszenierung nicht recht entscheiden, wie ernst sie genommen werden will. Aufgewogen wird es allerdings durch die Erfindung einer neuen Figur, eines Beraters, dessen klugen, sachlichen Gedanken sich schlussendlich nicht mal der autokratische Herrscher Kreon entziehen kann. Diese Figur nimmt aber auch die gedanklichen Irrtümer der sonst immer so unhinterfragt heldenhaften Antigone ins Visier.
Hör mir zu! Das Gesetz steht über allem! Schluss jetzt! Mit diesem Theater! Mit dieser Selbstüberschätzung! Du Idiotin, du!
Auch sie gehe fundamentalistisch zu Werke, widersprüchlich in den Motiven, Onkel Kreon also durchaus ähnlich. Ute Hannig als Berater wird zur Stimme der Vernunft im tragischen Spiel. Hier positioniert Autor Schimmelpfennig das Bemühen um Gegenwärtigkeit weitaus deutlicher, als das mit Spaghetti möglich ist.
O Grab, o ewiges Brautbett unter der Erde. Ich gehe zu den Meinen, von denen schon so viele Persephone im Reich der Toten aufnahmen.
Mit dem eigentlichen Stück Ende beginnt's. Antigone sieht sich schon ins Reich der Toten gehen, in jener Felsenhöhle, in die Kreon sie als Strafe einmauern lässt. Zwei der weißen Mauersteine reibt sie immer wieder aneinander und füllt so die Bühne fast abendfüllend und komplett mit flirrend weißem Staub. Das ist der Staub, den sie auf den toten Körper des Bruders schüttet, um die Verwesung zu stoppen. Polyneikes, das hat Kreon so befohlen, darf ja nicht bestattet werden, sondern ist Hunden und Vögeln zum Fraß vorgeworfen. Vögel und Hunde fressen tatsächlich und verbreiten so das Leichengift des toten Feindes in der Stadt. Das ist der Anfang vom Ende für alle. Der blinde Seher entdeckt diese Vergiftung zum Schluss. Die mythische Fabel ist zur Kriminalgeschichte geworden und alle Besinnung, alle Vernunft kommt zu spät. Dieser fünfte Teil des antiken Marathons geht aber erstaunlicherweise nicht so nah wie frühere Abschnitte, was auch an der Besetzung liegt. Lilith Stangenberg verlässt sich zu sehr auf Exaltation und Ekstasen und auf die Produktion von viel zu viel weißem Staub und Gegenspieler Ernst Stötzner als Kreon Brahma basiert zu sehr und zu lange vom Recht der Stadt, das Kreon und nur Kreon vertritt. Dass er dann plötzlich bereit ist, dazu zu lernen, überrascht. Die Streitgespräche aber, die dieser Herrscher führt mit quasi allen, mit Theresias, mit Antigone und hier mit Haimon, dem eigenen Sohn, hat Schimmelpfennig kraftvoll verdichtet und fokussiert.
Wenn du nicht mein Vater bist, dann würde ich sagen, dass du vollkommen irre bist.
Ach ja?
Ja, du siehst immer nur die eine Seite. Du hörst nicht
hier,
zu.
Vor seinen Augen darf sie gleich hier sterben.
Klar wird natürlich, hier geht's um alles, um Recht, Moral und Menschlichkeit. Und mit etwas weniger Staub und ganz ohne Spaghetti wäre auch das Finale von Anthropolis zum Glanzlicht der neuen Saison geworden.
Antigone am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Der österreichische Autor Robert Menasse bekommt den Europäischen Buchpreis. Darum geht's in den Kulturmeldungen. Mit Nicole Strecker.
Ja, der Preis würdigt literarische Auseinandersetzungen mit Europa. Und tatsächlich denkt Robert Menasse ja wie kaum ein anderer Gegenwartsautor leidenschaftlich über Europa nach. Die Frage, warum ihn das so sehr beschäftige, findet er absurd, wie er vor einem Jahr im Deutschlandfunk sagte.
Wenn wir uns fragen, was ist der Prägestempel, der politische Prägestempel unserer Epoche, dann ist es unvermeidlicherweise, muss man sich beschäftigen mit Europapolitik und mit der Entwicklung oder eben Blockade der Europäischen Union.
Zwei große Europaromane hat Menasse bislang geschrieben, Die Hauptstadt und zuletzt Die Erweiterung.
Und ich hoffe, dass der dritte Band meiner Trilogie nicht den Titel haben muss, Der Zerfall.
So Robert Menasse. 12 Jahre lang war Caspar König der Direktor des Museum Ludwig. Jetzt hat er dem Haus rund 50 Werke seiner Privatsammlung überlassen. Die Auswahl sei eine Art Arbeitsbiografie, meinte er. Der aktuelle Direktor des Museum Ludwig, Yilmaz Givior, sagte über die Schenkung in WDR 3,
das ist ganz charakteristisch für Caspar König, dass er sagt, er gibt seine Werke als Schenkung wirklich bedingungslos. Er hatte nochmal sehr schön betont, dass es durchaus sein kann, dass die über Jahrzehnte im Depot verschwinden. Also er hegt keine Bedingungen damit. Und das ist auch so, finde ich, wie man Kunst schenken soll.
Jetzt wird die Sammlung aber erstmal in der Ausstellung 1000 Miles to the Edge in einem eigenen Raum im Museum Ludwig präsentiert.
Heute ist der Murmeltiertag. Schon wieder. Das ist erbärmlich, Leute.
Ein schwer genervter Bill Murray im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Kameramann des Comedy-Klassikers von 1993 war der US-Amerikaner John Bailey. Bekannt wurde Bailey ab den 1980er Jahren als Kameramann im Callboy-Krimi, ein Mann für gewisse Stunden. 2017 wurde Bailey Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die für die Verleihung der Oscars zuständig ist. Jetzt ist John Bailey im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg gilt ab sofort als bedrohte Kultureinrichtung. So die Warnung des Deutschen Kulturrats. Statt nämlich für die Stelle des Museumsleiters einen Nachfolger zu suchen, plant die Stadt in Brandenburg, das kleine, aber renommierte Museum, mit der Tourismusbehörde zusammenzulegen. Auch Janine Meerapfel von der Akademie der Künste in Berlin, die regelmäßig mit dem Tucholsky-Museum bei Veranstaltungen kooperiert, sieht in einem offenen Brief den Fortbestand der Einrichtung gefährdet. Ohne qualifizierte und wissenschaftliche Leitung, schreibt Meerapfel, wird das Museum nicht weiter existieren können.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Das Gipfeltreffen zum Nahostkonflikt in Riad, neue russische Angriffe auf die Ukraine und die Einigung auf den EU-Haushalt fürs nächste Jahr. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten in Ihrem Radio. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler.